Guten Morgen. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Etwas ganz Persönliches? Jemand hat Nein gesagt. Weißt du schon, was kommt, oder? Ich verrate euch ein Geheimnis. Wenn ich hier vorne stehe und diese Tafel versuche zu bezeichnen und zu beschreiben, dann bin ich der lebendige Beweis dafür, dass man Vergangenheit überwinden kann und Ängste überwinden kann. Das steht nicht richtig. Ja, egal. Ich will mich um zu viele Details kümmern. Dieser Ort an der Tafel war der pure Horror in meiner Schulzeit. Der pure Horror. Und nicht nur in meiner Schulzeit als Primarschüler und danach als Sekundarschüler, sondern tatsächlich auch während der theologischen Ausbildung. Gerade beim Dr. Markus Koch, unserem Haustheologen, in der Exegese an die Tafel gerufen zu werden, um allen etwas zu erklären, war auch damals immer noch der pure Horror für mich. So, was hier jetzt geschieht, ist ein Wunder. Wieder einmal. Und das konnte man einfach noch steigern, die Tafel da vorne stehen bei mir, indem man mir sagte, zeichne etwas. Oh mein Gott. Zeichne etwas. Und schon bei einem normalen Strichmännchen bin ich schier gestorben. Okay, ich bin der lebendige Beweis, dass Gott gnädig ist und dass man überwinden kann. Darum wage ich es wieder mal zu zeichnen. Ich hoffe, es ist schwierig, den ganzen Saal abzudecken mit diesem Ding. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Q&A haben wir heute Morgen und wir hatten das letzte Mal in unserem Fragen- und Antworten-Gottesdienst hatten wir die Frage bearbeitet vom Ursprung und Wesen der Sünde. Könnt ihr euch erinnern? Ich schon, ich habe geschwitzt wie in einer Sauna. Und das Echo oder die Reaktionen darauf, die haben mich ermutigt, doch einen Schritt dran zu hängen an das Ganze. Und zwar war das spannend zu hören aus den Feedbacks nach diesem Morgen, dass doch einige bewegt sind von der Frage, was spielt denn Buße und Umkehr für eine Rolle im Alltag eines Christen? Weil Buße und Umkehr in diesem Q&A-Gottesdienstwesen der Sünde eine entscheidende Rolle gespielt hat und ich darüber gesprochen habe. Buße und Umkehr im Alltag eines Christen. Was spielen die für eine Rolle? Wenn man Christ ist, dann weiß man sehr wahrscheinlich sehr gut, was uns die Bibel sagt, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und wir sind vielleicht, also ich bin so aufgewachsen und so geprägt worden, in dem Sinn, das darfst du tun und das darfst du nicht tun. Warum mir das so beigebracht wurde, weiß ich nicht. Ich verstehe es heute viel mehr, als Christ zu leben, ist ein Wachstumsprozess. Keine Frage von, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, sondern was ist jetzt für mein Leben, für dieses neue Leben in Jesus Christus, was ist da förderlich, stärkend, was baut mich auf und wie werde ich Jesus ähnlich? Paulus hat zum Beispiel gesagt im Römer 12,2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen mögt. So mache ich da mal so eine Lupe. Auf das ihr prüfen mögt. Und mit dem Stift das okay. Auf das ihr prüfen mögt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So als Christen wissen wir, wir haben ein neues Leben, eine neue Ausrichtung. Wir haben eine neue Natur erhalten und leben in einem neuen Reich und sollen uns dem anpassen. Ich male da mal, ich muss es laut sagen für den Fall, dass man es dann nicht erkennt. Ich male da mal einen Pass. Kommt, wir machen daraus einen Schweizer Pass mit Kreuz, oder? So. So einfach für die, die es nicht erkennen. Wir haben eine neue Natur erhalten. Eine vollkommen neue Natur. Eine Natur, die uns vom Himmel mit der Wiedergeburt geschenkt wurde. Die alte Natur ist tot und vorbei. Wir demonstrieren das immer in der Taufe. Und wir sagen als Christen, ja, okay, ich habe eine neue Natur und ich will als jemand leben, der Jesus nachfolgt und der ihm immer ähnlicher wird. Und jetzt wird es interessant. Wenn wir das tun, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und ihm immer ähnlicher werden wollen, dann hat das ja einen Anfang. Jetzt wird es spannend. Dann beginnt das meistens klein. Das ist Absicht, dass der Kopf so groß ist. Kein Unfall. Der Kopf ist so groß, weil das ist ein ein Baby. Das ist eine Schoppenflasche, danke. Wir beginnen als Baby. Babys haben ja diese riesen Köpfe, oder? Da hast du das Gefühl, da kommt nur Kopf und irgendwann noch ein bisschen Beine. Dann geht das da weiter. Wenn wir als Christen unterwegs sind, okay, ich muss das so machen bei den Teenagern. Nein, die Proportion stimmt nicht. Ich muss das übertreiben, ich sehe es. Als Teenager ist es dann so, so, ui, dieses Ding sollte keine Beine haben. Was habe ich mir da? Da beginnen sie Kaffee zu trinken und Müsli zu essen und so. So, jetzt hat der Erwachsene keinen Platz mehr. Dann der Erwachsene, bei dem sieht es dann anders aus, der ist dann sehr groß. So, und der isst dann das Brot oder Steaks. So. So startet jedes geistliche Leben. Jede Neugeburt ist ein Baby. Und wenn du dort beginnst und dann zum Teenager wächst und zum Erwachsenen wirst, im Glauben, im geistlichen Leben, in deine Nachfolge wächst, dann verändert sich sehr vieles in deinem Leben und es passt sich immer mehr dem Reich Gottes an. Deshalb ist es nicht eine Frage, was darfst du und was darfst du nicht, sondern dass du so wächst und dass du dich so ernährst und dass du so unterwegs bist, damit du möglichst zu dieser Reife kommst, und nicht einfach nur weiß zu unterscheiden, was darf ich und was darf ich nicht. Jeder Neugeborene übt. Dieser Weg hier, das ist ein Wachstumsprozess. Und in jedem Wachstumsprozess beginnst du an einem Punkt, wo du keine Ahnung hast oder ein wenig Ahnung hast, und wo du noch nicht gewohnt bist, dich zu verhalten, zu denken, zu reden, wie es eigentlich diesem Reich Gottes angepasst sein sollte. Du musst üben, da hineinzuwachsen. Und das bedeutet automatisch, wenn wir in einem Wachstumsprozess sind, was bedeutet das? Wir sind Lernende und machen Fehler. Haben wir Lehrer hier unter uns? Der Hausi hat drei Töchter, die Lehrer sind. Kein Primarschullehrer oder Lehrerin wird zu Beginn des Jahres erwarten, dass die alle den Stoff des Jahres schon intus haben und fehlerfreie Diktate schreiben, oder? Jeder weiß, es wird Tests geben, es werden Fehler geschehen. Ich tue die Fehler einfach markieren, mache sie aufmerksam und dann üben wir, die Fehler auszumerzen. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Der Prozess, wie uns Gott aufmerksam macht, wo wir uns noch nicht an das neue Leben angepasst haben, seinem Reich angepasst haben, sei es im Denken oder im Reden oder im Handeln, das ist der Moment, wo der Heilige Geist uns die Augen öffnet und uns bewusst wird, zum Beispiel, ich habe gesündigt. Ich habe einen Fehler gemacht. Das war nicht okay. Ich empfinde ein heißes Brennen in meinem Herzen und es läuft mir irgendwie kalt der Schweiß der Rücken runter, wenn ich merke, der Heilige Geist zeigt mir gerade, du hast einen Fehler gemacht, du hast gesündigt. Bei dir geht das vielleicht anders vor, aber das ist der Moment, wo uns eigentlich der Heilige Geist zeigt, so und jetzt ist es Zeit, auch als Christ in diesem Moment, in diesem Wachstumsprozess, in diesem Moment, wo du erkennst, das war falsch, was ich getan habe. Das ist der Moment, wo du bist in diesem Moment unterwegs gewesen in eine falsche Richtung und jetzt kannst du umdrehen. Hier wäre das Ziel. Und das Fehlverhalten ging weg vom eigentlichen Ziel, von unserem Leben auf Gott zu. Und in dem Moment, wo uns der Heilige Geist bewegt und wir Sünde erkennen, die wir getan haben, können wir wieder umkehren. Das heißt nicht, dass wir umkehren vom Leben ohne Christus, sondern wir kehren um von einem Fehlverhalten. Wir lassen uns bewegen. Und wenn es dir so geht wie mir in diesem Moment, wo mich das trifft, dann bin ich sehr traurig. Ich schäme mich enorm und ich mache mich sowas von fertig. Also bis ich von da nach da gekommen bin, Hier bin ich irgendwo in einem Grab und habe mich selbst dreimal beerdigt, weil ich so ein schlechter Kerl bin, weil ich gesündigt habe, weil ich einen Fehler gemacht habe, weil ich irgendwo untreu war und Gott vergessen hatte, was auch immer. Ich mache mich auf diesem Weg Buße und Umkehr von meinem Fehlverhalten, mache ich mich dreimal kaputt. Ich hoffe, du nicht. Aber hier drin spielt in diesem Alltag vom Wachstum, wo wir Fehler machen, spielt das immer eine Rolle, diese Erkenntnis, wo ich noch nicht ans Reich Gottes angepasst denke, handle oder rede, dass mich das trifft und dass ich in dem Moment sagen kann, oh mein Gott, vergib mir. Ich will umkehren, das will ich nicht mehr so tun. Vergib mir, reinige mein Herz, stärke mich und richte mich neu aus. Was ganz wesentlich ist in diesem Prozess, ist wirklich das, dass wir sehen, wir sind nicht einmal drin und dann einmal draus aus dieser Gnade. Wir sind immer in dieser Gnade Gottes drin. Jetzt muss ich einen anderen Stift nehmen. Extrem wichtig, in dem Buße tun und Vergebung und Umkehr erleben als Christ, als normalen Wachstumsprozess, extrem wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, in welchem Stand wir stehen. Jederzeit. Oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt male ich dem Baby eine Krone. Okay, ich habe es heute Morgen noch mal geübt. Oh, meine Kronen sehen immer sehr seltsam aus. So, jetzt bekommt auch der Teenager seine Krone. Sieht das wie eine Krone aus? Machen wir dem Erwachsenen auch noch eine Krone? So, immer der letzte Zacken wird immer der größte. Was wichtig ist in diesem ganzen Prozess und auch wichtig ist im Kampf mit der Sünde, ist etwas zu verstehen. Was könnte die Krone symbolisieren? Dass wir Heilige sind. Dass wir Königskinder sind. Dieser Stand ändert sich nie. auch wenn wir 8-mal pro Tag merken, ich habe falsch gehandelt, ich habe das Ziel aus den Augen verloren, bin einen falschen Weg gegangen oder ich habe gesündigt. Dieser Stand in diesem Prozess, dass wir Heilige sind, ändert sich nie. Wir sind nicht mal Christen, dann fallen wir raus, weil wir einmal gesündigt haben aus der Gnade und dann sind wir es wieder. Wir sind immer Heilige. Petrus hat gesagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Paulus sagt zum Beispiel den Philippen, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Heiliger. Das dauert aber lange. Kannst du dir selber auch sagen, ich bin ein Heiliger, ich bin eine Heilige? Kannst du dir das selber zusprechen? Im 1. Korinther 1, Vers 1, 2 und 3 sagt Paulus eindeutig an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an den Ort, an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Dieser Stand, dass wir Heilige sind, beinhaltet etwas ganz Wesentliches. Er stärkt uns nicht nur in diesem Wachstumsprozess, dass wir verstehen, wir sind etwas, was wir nicht mehr erreichen müssen. Wir haben es schon geschenkt bekommen. Damit fällt ein Stress weg, den wir in der Schule ständig noch haben. Ich muss mich beweisen. Ich muss mir mit einer guten Leistung diese Note holen oder diese Beförderung. Oder ich muss mit einem besonders guten Benehmen mir diese Frau angeln, weil sie ist die Schönste und Beste und ich liebe sie. Dieser ganze Druck und Stress fällt auf diesem Weg weg. Auch hier, wenn wir uns am Verdammen sind, wenn wir Buße und Umkehr praktizieren müssen wegen unserem täglichen Fehlverhalten oder Ringen, auch hier drin entlastet das Wissen, wir sind Heilige, dieser Stand ändert sich nicht. Aber das macht noch etwas mit uns. Wenn wir uns bewusst sind, wir sind Heilige, dann heißt das, wir haben es im Epheserbrief angeschaut, dann heißt das, dass die Herrschaft der Sünde und der alten Natur nicht einfach weitergeht. Die ist wirklich gebrochen. Dieser Prozess muss nicht für jedes einzelne Ding, Buße und Umkehr, ewig weitergehen, sondern da kommt der Durchbruch, weil ich nicht mehr Gefangener bin des Teufels oder der Sünde oder meiner alten Gewohnheiten. Ich bin nicht mehr den Mächten der Finsternis, sagt Paulus im Epheser 2, Vers 6, glaube ich. Ich bin diesen Mächten nicht mehr einfach ausgeliefert. Die können mit mir nicht mehr tun, was sie wollen. Als Heiliger habe ich die Möglichkeit bekommen, diesen Stand müssen wir verstehen. Diese Möglichkeit ist da, dass ich Widerstand leisten kann, alten Gewohnheiten. Dass ich Widerstand leisten kann gegenüber dem, was mich innerlich versucht und was mir in die Gedanken kommt. Paulus bringt es auf die Spitze, als er sagt, in Römer 6, 11 habe ich mir aufgeschrieben, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind Tote gegenüber unserer Sünde, gegenüber unserer alten Natur. Wir sind ein neues Leben. Das ist tot. Wir sind keine Gefangenen mehr. Und wenn wir in diesem Stand unterwegs sind, in diesem Stand uns stärken und uns bewusst sind, wer wir sind und dass wir der Sünde gestorben sind, dann wird es uns viel leichter möglich, auch der Sünde Widerstand zu leisten, der Versuchung Widerstand zu leisten. Ich muss nicht mehr. Auch wenn du schon 1000 Mal dasselbe wiederholt hast. Und ich proklamiere das über euch in Jesu Namen. Auch wenn du schon 1000 Mal damit gekämpft hast und gefallen bist, der Durchbruch ist da. Jesus hat dafür bezahlt, dass du frei bist. Ich muss wahrscheinlich auf das Thema, wenn ich jetzt hier aufhöre, auf das Thema, wie widerstehe ich der Sünde, ein anderes Mal eingehen. Stimmt das? Das fängt an einzuhaken, oder? Aber ich hätte noch eine andere Frage zu beantworten. Paulus sagt in Römer 8 von Jesus, das tat er, sein Sterben war, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wer aber von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. So der innere Kampf, den wir leben, ist, ich lasse mich mehr und mehr vom Heiligen Geist bestimmen. Leite mich, Heiliger Geist. Ich höre nicht mehr auf die alte Natur. Ich höre nicht mehr dem Teufel einfach zu. Ich höre nicht meinen Gewohnheiten einfach zu. Ich bin dem allem nicht ausgeliefert. Ich bin frei gemacht, damit ich dich höre, Heiliger Geist, damit ich auf dich höre und damit ich deinen Führung folgen kann. Das ist der Stand, den wir erhalten haben. Und Leute, wenn ihr täglich immer wieder auf dieselben Dinge reinfallt, müsst ihr euch das einprägen, dass ihr in einem Stand seid, der das durchbricht und dass ihr geistgeleitet sein könnt. Wir haben eine neue Natur. Wir müssen den Teufel und der Versuchung nicht mehr einfach nachgehen. So, ich wünsche euch in diesem Ringen wirklich viel Gnade, dass ihr euch als Heilige seht und euren Stand erkennt. Jetzt habe ich da eine tolle weitere Frage erhalten von jemandem aus der Gemeinde, diese Frage lautete: Ist Gott noch zornig? Antwort: Ja. Ganz einfach, fertig, wir können zusammenpacken. Hast du mir schnell etwas zu trinken, bitte? Natürlich ist Gott noch zornig. Ich kenne den Hintergrund dieser Frage nicht genau. Ich erkläre euch, warum Gott immer noch zornig ist. Ich habe vorgezeichnet dieses Kreuz, weil all das, was ich da geschrieben habe, das sähe wieder sowas von hässlich aus, wenn ich es live schreiben würde, unerträglich. Ich habe das Kreuz auch gezeichnet, weil ich möchte, dass wenn ich die Frage einfach mit Ja beantworte, dass wir immer dieses Kreuz vor uns sehen. Gott ist immer noch zornig über die Sünde. Sünde ist immer noch im totalen Widerspruch gegenüber Gott und seinem Reich, seinem Denken, seinem Charakter, seinen Eigenschaften. Das ist immer noch für Gott schmerzhaft zu sehen, wenn Sünde geschieht. Und ich meine, wenn wir uns überlegen, was Sünde bedeutet, was Sünde auslöst, Sünde zerstört ganze Familien, wenn die Ehe gebrochen wird, wenn fremdgegangen wird. Sie zerstört, nehmen wir das Beispiel vom Ehebruch, die Finanzen einer Familie können sie völlig ruinieren, je nachdem, wie der Kampf danach um die Scheidung wird, um das Sorgerecht, um den Unterhalt und was das alles für Folgen hat. Diese Sünde des Ehebruchs kann dazu führen, dass Menschen am Hungertuch nagen. dass Leute aus ihrem Umfeld herausgerissen werden, umziehen müssen, eine neue Arbeitsstelle finden müssen und. Dass sie ihre Freunde verlieren. Und das macht sogar uns zornig. Wie sollte es Gott nicht zornig machen? Zorn ist eine Emotion, ist eine Wut auf etwas. Und Gott ist zornig über die Sünde und er ist zornig über den Teufel. Es hat sich nicht geändert. Mit Jesus am Kreuz hat sich das an und für sich nicht verändert, weil es steht immer noch das Ende, das Endgericht mit den Konsequenzen. In der Bibel vor der Tür für uns, nicht für uns, sondern für die ganze Menschheit. So, jetzt. Gott ist immer noch zornig über Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit. Zum Beispiel. Oh, jetzt wird es spannend. Mache ich da ein Zwischenblatt. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie Gottes Zorn wirkt, kann nicht alles erarbeiten. Aber wir müssen mal festhalten, Gottes Zorn hat einen Grund. Der kommt nicht einfach, weil er schlechte Laune hat. Gottes Zorn hat den Grund der Sünde zum Beispiel. Gottes Zorn ist keine Eigenschaft von Gott, sondern es ist eine Emotion. Ich male da wieder das Kreuz schnell hin, weil Gott ist... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Mein Gott, das ist... Ja, hast du schon gedacht. So. Die Eigenschaft Gottes ist, er ist Liebe. Bei Gott ist das auch nicht einfach eine Emotion, es ist eine Eigenschaft von ihm. Aber Zorn ist eine Emotion, es ist etwas, das vergehen kann. Es ist nicht eine Eigenschaft von Gott, zornig zu sein. Dann, Gottes Zorn bedeutet nicht immer Vernichtung. Es gibt verschiedene Beispiele in der Bibel, wo Gottes Zorn folgende Reaktion Gottes auslöst. Er sendet Propheten. Er sendet Propheten, die den Menschen sagen, Achtung, du bist auf dem falschen Weg. Kehr bitte um, dann kommt's gut. Dann trifft dich nicht die ganze Folge Gottes Zorns. Altes Testament ist das mehrfach der Fall. Also das heißt, Gottes Zorn, wenn er zornig ist, muss es nicht automatisch bedeuten, Achtung, Kopf einziehen, jetzt wirst du vernichtet. Sondern Gott hat Zeit dazu, um Hilfe, Umkehr einzuleiten. Gottes Erscheinung kann vernichtend sein, ohne dass er zornig ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Könnt ihr euch erinnern, im 5. Buch Mose oder 2. Buch Mose, 2. Buch Mose, Gott den Wunsch des Mose erfüllt und ist an ihm vorübergegangen. Mose wollte Gott sehen. Und Gott sagte, mich kann kein lebendiger Mensch sehen, außer er stirbt dabei. Es ist unmöglich, weil die Heiligkeit Gottes, wenn die auf den Menschen trifft, bedeutete das, Heiligkeit trifft auf sündiges Wesen. Und da kann nur einer gewinnen. Und das ist Gott. Und die Folge ist Tod für den anderen. Dann gibt es noch diese Begegnung Gottes mit seinem Volk am Sinai. Könnt ihr euch erinnern? Die mussten den ganzen Tag vorher sich reinigen und heiligen und bereit machen für das Herabkommen Gottes. Und Gott sagt etwas, ihr dürft den Berg, auf dem ich bin, nicht berühren, sonst sterbt ihr. So, das war nicht Gottes Zorn, der ihn zu Mose sandte, es war seine Liebe. Es war nicht Gottes Zorn, dass er auf den Sinai herabkam und mit dem Mose redete und ihm die 10 Gebote gab. Es war Gottes Liebe. Und trotzdem, wenn einer den Berg berührt hätte, ja, hätte Gott sich nicht ein wenig verhüllt gegenüber Mose. Mose wäre sofort tot gewesen. Dann gibt es noch was Wichtiges. Gottes Zorn ist zu 100% gerecht. Mein Zorn ist nicht immer gerechtfertigt, schon gar nicht gerecht. Schon gar nicht, wenn ich aus Zorn heraus etwas tun will. Und ich habe den Satz gelesen in einem gescheiten theologischen Buch, wo einer geschrieben hat, als Mensch kannst du im Zorn nie Gottes Gerechtigkeit ausüben. Gottes Zorn ist frei von Sünde. Uns sagt die Bibel, wenn du zornig bist, pass auf, dass du nicht sündigst. Gott muss nicht auf sich selbst aufpassen, dass er sündigen würde, wenn er zornig ist. Sein Zorn ist gerechtfertigt und selbst die Konsequenzen davon sind immer gerecht. So, wir müssen uns nicht fürchten, schon mal grundsätzlich von der Seite her. Und dann haben wir eine gewaltige Zusage, ich werde schnell mal zornig. Ich, ehrlich. Ich werde sogar zornig, wenn in unserer 30er-Zone die Leute 40 fahren. Dann kann ich futtern. Dann überlege ich mir Dinge, wie so einen Blitzkasten eingefakten aufzustellen oder mich vors Auto zu werfen und zu brüllen. Wisst ihr nicht, dass hier kleine Kinder spielen? Gott ist langsam zum Zorn. Gott ist geduldig, sagt uns die Bibel. Okay. Was ist jetzt das? Das SMS gewesen? Wen trifft Gottes Zorn? Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das anschauen, damit sich keiner fürchtet, der erlöst wurde. Gottes Zorn trifft nur, was nicht erlöst worden ist, in einer Form, die wir als Strafe verstehen oder Vernichtung verstehen. Gottes Zorn trifft nur, was nicht erlöst wurde durch Jesus Christus. Dann kannst du wen ausschließen? Wen kannst du ausschließen, wenn Gottes Zorn nur die trifft, die nicht erlöst wurden? Dich selbst. Wie trifft Gottes Zorn alles, was nicht erlöst wurde? Die Bibel hat verschiedene Elemente, die uns das zeigen. Alles muss vergehen, erneuert oder ewig getrennt bleiben von Gott, was nicht erlöst worden ist. So trifft der Zorn Gottes, der auf die Sünde ausgerichtet ist, der die Sünde vernichten möchte, der die Sünde beseitigen möchte und der auch die Welt befreien möchte von Sünde, trifft zum Beispiel unsere Erde. In der Bibel heißt es, sie vergeht wie ein zusammengerolltes Tuch, oder? Oder Blatt Papier. Verbrennt, verglüht, wird erneut, es gibt eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und diese Trennung, die wir manchmal als Hölle definieren oder als Feuer, das ist auch eine Form, wie Gottes Zorn trifft. Für mich ist wichtig, dass wir etwas dabei verstehen. Gott muss nicht etwas auslösen, weil er zornig ist und Vernichtung bringen, sondern weil er heilig ist, wie er ist, wird jede Begegnung mit seiner Heiligkeit Vernichtung auslösen von dem, das nicht erlöst wurde. Das ist nicht eine Emotionalreaktion, sondern seine Eigenschaft der Heiligkeit bewirkt in der Begegnung mit Sünde Vernichtung. Seid ihr noch da? Machen wir den Schluss. Wie wird Gottes Zorn abgewendet? Ich bin wieder beim Kreuz. Ich möchte, dass wir uns das ganz fest einprägen. Dass der Zorn Gottes nicht einfach bleiben muss, sondern dass er seinen Sohn gesandt hat und signalisiert hat, ich schaffe einen Ausweg. ich will nicht immer zornig bleiben müssen. Oder ich will nicht, dass, wenn ich euch begegne, am jüngsten Gericht mein Zorn euch vernichtet. Oder meine Heiligkeit, richtig gesagt, euch vernichtet. Gott selbst hat sich am Kreuz mit uns versöhnt. 2. Korinther 5, 19. Das ist die Seite von Gottes Zorn, die wir eben auch sehen müssen. Sie hat ihn ans Kreuz gebracht aus Liebe zu uns. Jesus nahm Sünde, Zorn, Strafe, Krankheit, Verlorenheit auf sich von uns weg. Jesaja 53. Gottes Zorn, sagt auch dieser Text, lag auf ihm, auf Jesus Christus. So Gott hat ein für alle Mal allen Zorn, alle Konsequenzen, alles, was er damit verbindet, mit das hasse ich, hat er auf Jesus gelegt, damit er es nicht auf uns legen muss. Damit auf uns nicht dieser Zorn ewig bleibt. Und so sagt der Römerbrief, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, Römer 8, 15. Der Satzteil, der nicht da steht, den möchtet ihr gerne auch noch hören, oder? Dass wir Abba, Vater sagen können zu unserem Gott. Es gibt keinen Grund für uns, den Zorn Gottes zu fürchten, weil er auf Jesus lag. Und es gibt keinen Grund, uns vor dem Zorn Gottes zu fürchten, weil wir in einem Stand sind, der unzerstörbar ist. Wir sind Heilige. Aber es gibt auch keinen Grund, diese Gnade zu missbrauchen und einfach so weiterzuleben, als sei man ein gewöhnlicher Mensch. In diesem Stand haben wir nicht nur die Gnade und die Kraft und die Möglichkeiten, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Wenn wir in unserem Herzen wissen, wer wir sind, spüren wir sogar die heilige Pflicht, ein solches Leben zu leben, ohne dass es Krampf oder Druck ist. Ich bin froh, dass ich euch sagen kann, auf euch liegt der Zorn Gottes nicht mehr. Freut euch und jubelt über diese Gnade. Amen. So. Soll ich da wirklich noch weitermachen? Ihr müsst mir wieder Fragen einsenden, könnt es ans Sekretariat richten. Soll ich wirklich da weitermachen zum Thema, wie überwinde ich Sünde? Ein paar nicken, also da brauche ich schon mehr Feedback. So, irgendwie müsst ihr jetzt jubeln oder toben, tanzen, klatschen, gut. Schweizer Begeisterung hat die. Ja, genau. Okay. Merci. Jetzt. So, Matthias wird den Gottesdienst abschließen.
Ich glaube, es ist heute auch nochmal wichtig, dass wir einen Moment Zeit haben zum Reflektieren. Jeder für sich selber. Was der René heute uns gesagt hat. Für viele ist es vielleicht schon klar gewesen, aber es tut sich eben auch gut, sich das wieder mal zu überlegen, was da eigentlich abgeht, was für einen Stand wir haben. Und auch für die Umkehr, die er da hinten gezeigt hat, wer uns hilft dabei, dass wir nicht allein sind. Und darum möchte ich momentan einen Moment Zeit geben, wo wir können, das überlegen können. Einfach wie wirkt das auf uns, dass wir es auch behalten, heute und morgen und am nächsten Samstag noch, dass es wirklich da bleibt. Wir stimmen nachher nochmal in den Song ein, mindestens in den Refrain-Teil von «No Longer Slaves». Thank you.
killed me so I could stand and sing. I am a child of God.
Jesus ist der, wo auch für dich heute das Meer zu teilen. Was auch immer dein Meer ist, er tut es teilen für dich. Er hat Kraft, um alles zu zerbrechen, um alles zu durchqueren. Wir sind seine Geschwister, ihm. Er macht das für uns. Und so segne ich euch mit dem Abschluss aus dem Psalm 121. Der Herr behüte dich, der Herr spende dir Schatten und stehe dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du gehst und wenn du kommst. Jetzt und für alle Zeit. Amen.